Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Das Sutta, über das ich heute sprechen will, ist das gleiche Sutta, das ich letztes Mal vorgelesen habe. Aber in dieser deutschen Version, mit diesen ständigen Wiederholungen verliert man sowieso den Faden. Und deswegen lese ich es nochmal komplett nochmal vor. Sowieso, weil das der bessere Text ist, die bessere Übersetzung. Ist dein Englisch okay? Das heißt Udesa Vibhanga Sutta. Übersetzt als The Exposition of a Summary. Thus have I heard. On one occasion, the Blessed One was living in at Savatthi in Jeta's grove, Anathapindika's park. There the Blessed One addressed the bhikkhus thus, "Bhikkhus, venerable sir." They replied. The Blessed One said this, "Bhikkhus, I shall teach you a summary, this is Udesa, and an exposition, Vibhanga. Listen and attend closely to what I shall say." "Yes, venerable sir," the bhikkhus replied, and the Blessed One said this, "Bhikkhus, a bhikkhu should examine," das könnt ihr mitlesen, "things in such a way that while he is examining them, his consciousness is not distracted and scattered externally, nor stuck internally, and by not clinging, he does not become agitated." Das heißt verstört. If his consciousness is not distracted and scattered externally, nor stuck internally, and if by not clinging, he does not become agitated, then for him there is no origination of suffering, of birth, of aging, of death in the future. That is what the Blessed One said. Having said this, the Sublime One rose from his seat and went into his dwelling. Then soon after the Blessed One had gone, the bhikkhus considered, "Now, friends, the Blessed One has risen from his seat and gone into his dwelling after giving a summary in brief without expounding the detailed meaning. Now, who will expound this in detail?" And they considered, "The Venerable Mahakacchana is praised by the teacher and esteemed by his wise companions in the holy life. He is capable of expounding the detailed meaning. Suppose we went to him and ask him the meaning of this." So then, was hier weggelassen wird, ist, dass sie dann zu diesem Mahakacchana gehen und höflich das alles erzählen, was der Buddha gesagt hat und ob er ihnen das erklären kann und so weiter. Und dann hat er natürlich gesagt, das muss ich vorlesen, das ist zu gut, sorry. Diese Wiederholung lese ich doch vor. Es ist in 133, 8 bis 10. Then the bhikkhus went to the Venerable Mahakacchana and exchanged greetings with him. When this courteous and amiable talk was finished, they sat down to one side and they told him what had taken place, adding, "Let the Venerable Mahakacchana expound it to us." The Venerable Mahakacchana then replied, "Friends, it is as though a man needing heartwood, seeking heartwood, wandering in search of heartwood, thought that heartwood should be thought from among the branches and the leaves of a great tree standing possessed of heartwood, after he had passed over the root and the trunk. And so it is with you, venerable sirs, that you think that I should be asked about the meaning of this after you have passed by the Blessed One, when you were face to face with him, when you were face to face with the teacher. For knowing the Blessed One knows, seeing he sees, he is vision, he is knowledge, he is the Dhamma, he is the Holy One, he is the sayer, the proclaimer, the elucidator of meaning, the giver of the deathless, the Lord of the Dhamma, the Tathagata. That was the time when you should have asked the Blessed One the meaning. As he told you, you should have remembered it. Surely, friend Kachana, knowing the Blessed One knows, seeing he sees, he is vision, and so on, the Tathagata, that was the time we should have asked the Blessed One the meaning, as he told us, so we should have remembered it. Yet the Venerable Mahakachana is praised by the teacher and esteemed by his wise companions in the holy life. The Venerable Mahakachana is capable of expounding the detailed meaning of the summary given in brief by the Blessed One without expounding the detailed meaning. Let the Venerable Mahakachana expound it without finding it troublesome. Okay, then listen, friends, and attend closely to what I shall say. Yes, friend, the bhikkhus replied, and the Venerable Mahakachana said this. How, friends, is consciousness called distracted and scattered externally? Here, when a bhikkhu, bhikkhu heißt übrigens Mönch, ein bhikkhu ist ein Mönch, has seen a form with the eye, if his consciousness follows after the sign of form, is tied and shackled by gratification, Wertschätzung, in the sign of form, is fettered, also verkettet, by the fetter of gratification in the sign of form, then his consciousness is called distracted and scattered externally. Ich glaube, ich lese das nur einmal. Unterbrecht mir einfach, wenn ihr ein Wort nicht versteht. Ja? Consciousness ist klar, ne? Bewusstsein. Und distracted, ne? Ist auch klar. Und scattered, so verstreut. Abgelenkt und verstreut. When he has heard a sound with the ear, dann der gleiche Vers, smelled an odor with the nose, tasted a flavor with the tongue, touched a tangible with the body, cognized a mind object with the mind, if his consciousness follows after the sign of the mind object, is tied and shackled by gratification in the sign of the mind object, is fettered by the fetter of gratification in the sign of the mind object, then his consciousness is called distracted and scattered externally. And how, friends, is consciousness called not distracted and scattered externally? Here, when a bhikkhu has seen a form with the eye, if his consciousness does not follow after that sign of form, is not tied and shackled by gratification in the sign of form, is not fettered by the fetter of gratification in the sign of form, then his consciousness is called not distracted and scattered externally. When he has heard a sound with the ear, smelled an odor, so die ganzen Wahrnehmungsorgane, einschließlich des Denkens, des Gehirns, eingeschlossen, cognized the mind object with the mind, if his consciousness does not follow after the sign of the mind object, is not tied and shackled by gratification in the sign of the mind object, is not fettered by the fetter of gratification in the sign of the mind object, then his consciousness is called not distracted and scattered externally. Zweiter Punkt. And how, friends, is the mind, und das, was da steht, ist Chitta, also das Herz, nicht der Denker, das Herz. Nicht Consciousness, sondern das Herz. And how, friends, is the mind called stuck internally? Stuck heißt festgefahren oder hängen geblieben oder fixiert. Here, quite secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, a bhikkhu enters upon and abides in the first jhana, which is accompanied by applied and sustained thought, with rapture and pleasure born of seclusion. If his consciousness follows after the rapture and pleasure born of seclusion, is tied and shackled by gratification in the rapture and pleasure born of seclusion, then his mind, actually his heart, his citta, is called stuck internally. And again, with the stilling of applied and sustained thought, a bhikkhu enters upon and abides in the second jhana. Kennst du das Wort jhana? Jhana sind vier Stufen, die der Buddha beschreibt, die auch nicht nur im Buddhismus zu finden sind, von enormer Vertiefung in Meditation, noch eine Verstärkung von Samadhi, die eigentlich eine überweltliche Erfahrung darstellen, deswegen mit der Formwelt, nicht mit der, wir nennen das die Begierdewelt, also sensorische Impingementwelt sozusagen, korrespondiert. Und diese vier Jhanas sind sehr tiefe und sehr kostbare Meditationsvertiefungen, die man nur durch sehr viel Praxis erreicht. So, again, with the stilling of applied and sustained thought, a bhikkhu enters upon and abides in the second jhana, which has self-confidence and singleness of mind, without applied and sustained thought, with rapture and pleasure born of concentration, das ist Samadhi. If his consciousness follows after the rapture and pleasure born of concentration and so on, then his mind is called stuck internally. Again, with the fading away as well of rapture, a bhikkhu abides in equanimity. Kennst du equanimity? Gleichmut? Auch, also Gleichmut, ja. And mindful and fully aware, still feeling pleasure with the body, he enters upon and abides in the third jhana, on account of which noble ones announce, he has a pleasant abiding, who has equanimity and is mindful. Mindful ist achtsam. Ne? If his consciousness follows after the equanimity und so weiter, then his mind is called stuck internally. And again, with the abandoning of pleasure and pain and with the previous disappearance of joy and grief, a bhikkhu enters upon and abides in the fourth jhana, which has neither pain nor pleasure and purity of mindfulness due to equanimity. If his consciousness follows after the neither pain nor pleasure, is tied and shackled by gratification in the neither pain nor pleasure, is fettered by the fetter of gratification in the neither pain nor pleasure, then his mind is called stuck eternally. That is how the mind is called stuck eternally. And how, friends, is the mind called not stuck eternally? Und dann wird das Ganze wiederholt, die Beschreibung der vier Jhanas, dass wenn er eben nicht diesen Zeichen folgt, dass es dann genannt wird not stuck eternally. Then his mind is called not stuck eternally. So der dritte Punkt. How, friends, is there agitation due to clinging? Da steht eigentlich im Pali agitation due to non-clinging. Das ist ein Übertragungsfehler, das erkläre ich euch nachher noch. Aber es wird trotzdem übersetzt, weil es so sein muss, agitation due to clinging. Here an clinging is okay, Anhaftung, Festhalten und agitieren, das kennt man, ne? Verstört sein, Agitation. Here an untaught ordinary person who has no regard for noble ones and is unskilled, ungeschickt, and undisciplined in their Dhamma, who has no regard for true men, and is unskilled and undisciplined in their Dhamma. Also nicht nur der Noble, sondern auch der wahre Mensch, der gute Mensch, der reine Mensch. He regards material form, nun ist ganz wichtig zuzuhören, material form as self, or self as possessed of material form, or material form as in self, or self as in material form. The material form of his changes and becomes otherwise. With the change and becoming otherwise of that material form, his consciousness is preoccupied with the change of material form. Also besetzt, beschäftigt, belegt, ne? Preoccupied. Agitated mental states born of preoccupation with the change of material form arise together. Das muss ich nochmal lesen. Also wenn er praktisch besetzt ist mit dieser Beschäftigung, der Veränderung von Form als Wahrnehmung, wahrgenommene Form, dann steht da, dass agitated mental states born of that preoccupation arise together with the change of it. Und da steht natürlich nicht mental im Sinne von Verstand, sondern es steht auch Citta. Also mental states ist hier nicht Sankara, ja? Also nicht eine Emotion, eine Folge von Wahrnehmung, sondern Herzenszustände, ja, verstörte Herzenszustände sind geboren aus diesem Gefesseltsein von einer wahrgenommenen Form, und diese verstörten Herzenszustände entstehen zusammen mit der Veränderung. Also die Sache, die man wahrgenommen hat vorher, verändert sich, wird otherwise, und dabei wird man verstört im Herzen. And he remains obsessed in his mind. Also noch ein bisschen stärker. Also er ist obsessed, heißt ja eigentlich besessen. Genau. Und da steht wieder so etwas Ähnliches wie das Herz, nämlich Chittasso. Chittasso ist ein anderes Wort für, wird auch oft wie Gemüt übersetzt. Also sein Gemüt ist besetzt, ist besessen von der Wahrnehmung, der Veränderung dessen, was er vorher so toll fand. Because his mind is obsessed, he is anxious. Anxious ist unruhig, ne? Ängstlich, ne? Besorgt. Distressed. Das ist nun eindeutig Stress. And concerned, beunruhigt, macht sich Sorgen. And due to clinging, he becomes agitated. Ich lese das nochmal vor, weil das sich dann für alles wiederholt. So, because of the identification of self with that material form that he recognized, in his consciousness, he is, also perceived in his consciousness, he is preoccupied with the change of material form that becomes otherwise. Agitated mental states born of preoccupation with the change of material form arise together and remain obsessing the mind. Because his mind is obsessed, he is anxious, distressed, and concerned. And due to clinging, he becomes agitated. And he regards feeling, Gefühl, as self. Und dann das Gleiche wieder. Ist davon also preoccupied. He regards perception, Wahrnehmung, as self or in self and so on. He regards Sankhara, also das sind die Geisteszustände, die entstehen aufgrund von Wahrnehmung, also Emotion, modern ausgedrückt, oder die mentalen Geisteszustände, das, was wir denken, was uns bewusst wird, was daraus wird aus dem Wahrgenommenen. Formation hier. He regards consciousness, Bewusstsein, as self or self as possessed of consciousness or consciousness as in self or self as in consciousness. That consciousness of his changes and becomes otherwise. With the change and becoming otherwise of that consciousness, his consciousness is preoccupied with the change of consciousness. Agitated states of the heart born of preoccupation with the change of consciousness arise together and remain obsessing the heart. Because his mind is obsessed, he is anxious, distressed, and concerned. And due to clinging, he becomes agitated, verstört. And that is how there is agitation due to clinging. And how, friends, is there non-agitation due to non-clinging? Here a well-taught noble disciple who has regard for the noble ones and is skilled and disciplined in their Dhamma, who has regard for true men and is skilled and disciplined in their Dhamma, does not regard material form as self or self as possessed of material form, or material form as in self or self as in material form, und das natürlich auch dann für Gefühl und für Wahrnehmung, für den geistigen Zustand, der durch die Wahrnehmung entsteht, und für das Bewusstsein, das damit einhergeht. That material form of his changes and becomes otherwise. So it changes and becomes otherwise wie vorher. Es verändert sich. Aber jetzt der Unterschied. With the change and becoming otherwise of that material form, his consciousness is not preoccupied with the change of material form. Agitated mental stands born of preoccupation with the change of material form do not arise. Das ist der Unterschied. Also während sich die Dinge verändern, die man wahrgenommen hat, wird man nicht irritiert. Also die Irritation entsteht nicht mit dem Entstehen der Veränderung. Vorher war es so, dass mit dem Entstehen der Veränderung auch diese Preoccupation of the heart entsteht. Also do not arise together or remain obsessing the mind. Because his mind is not obsessed, he is not anxious, not distressed and not concerned, and due to non-clinging, he does not become agitated. Und dann das Ganze nochmal, he does not regard feelings as self, he does not regard perception as self, he does not regard formation as self, he does not regard consciousness as self, or self as possessed of consciousness, or consciousness as in self, or self as in consciousness. That consciousness of his changes and becomes otherwise. With the change and becoming otherwise of that consciousness, his consciousness is not preoccupied with the change of consciousness. Agitated mental states born of preoccupation with the change of consciousness do not arise together and remain obsessing the mind. Because his mind is not obsessed, he is not anxious, not distressed, and not concerned. And due to non-clinging, he does not become agitated. That is how there is non-agitation due to non-clinging. Friend, when the Blessed One rose from his seat and went to his dwelling, after giving a summary in brief, without expounding the detailed meaning, that is, bhikkhus, and then wird dieser Kernvers wiederholt, bhikkhus, a bhikkhu should examine things in such a way that while he is examining them, his consciousness is not distracted and scattered externally, nor stuck internally. And by not clinging, he does not become agitated. If his consciousness is not distracted and scattered externally, nor stuck internally, and if by not clinging he does not become agitated, then for him there is no origination of suffering, of birth, aging, and death in the future. Vida Mahakachana, I understand the detailed meaning of this summary to be thus, so wie erklärt hat. Now, friends, if you wish, go to the Blessed One and ask him about the meaning of this. And the Blessed One explains it for you. And so you should remember it. Then the bhikkhus, having delighted and rejoiced in the Venerable Mahakachana's words, rose from their seats and went to the Blessed One. After paying homage to the blessed to him, they sat down at one side and told the Blessed One all that had taken place after he had left. Adding, then Venerable Swabhu went to the Venerable Mahakachana and asked him about the meaning. The Venerable Mahakachana expounded the meaning to us with these terms, statements, and phrases. And then the Buddha said, Mahakachana is wiser, because Mahakachana has great wisdom. If you had asked me the meaning of this, I would have explained it to you in the same way that Mahakachana has explained it. Such is the meaning, and so you should remember it. That is what the Blessed One said. The bhikkhus was satisfied and delighted in the Blessed One's words. Das ist das Sutta. So, dieses Sutta wird genannt Udessa Vibhanga Sutta und ist eins von 8 Suttas im Majjhima Nikaya, die alle mit Vibhanga enden. Das Wort Vibhanga oder Vibhaga auch manchmal heißt Klassifikation, Classification, Klassifizierung. Wenn eine Sache im Detail erklärt wird, was sie bedeutet, das nennt man Vibhanga. Ja, so ähnlich wie später die Kommentare gemacht haben oder der Abhidhamma. Udessa dagegen heißt nicht unbedingt Summary. Es kann auch einfach Rezitation heißen. Der Buddha kann auch gemeint haben, ich werde euch eine Rezitation beibringen und euch sie dann nachher im Detail erklären. Also dieses Wort in Kürze und im Detail entspricht diesem Udessa und Vibhanga. Der Buddha hat manchmal etwas in Kürze gesagt zur Rezitation und jemand anders oder selber hat das erklärt, ne? In detailed meaning. Und Udessa kann aber auch pointing out oder Proposition oder Exposition oder Indication oder Program oder Recitation, Repetition, kann sogar Point-by-Point Explanation heißen. Ja, und es steht in Suttas immer als Kontrast zu Vibhanga. Also das ist das eigentliche Teaching vom Buddha und das andere ist die Sache im Detail erklären. Nur was auffällig ist, also dieses Sutta gibt es auch nochmal, kannst du mir mal das Udana-Heft geben? Ich dachte, das habe ich da hingelegt, oder ist nicht? Doch, ist da, ne? Also in einer anderen Sammlung ist zum Beispiel dieses gleiche Sutta auch, aber ohne die Erklärung. Und da heißt es, das ist im Itivutaka 90, da heißt es Upapadika Sutta, also das Sutta des Investigierens, des Untersuchens, das Wort für Examen, ist nämlich dieses Wort hier, Upapadika. Und das lese ich euch auch kurz vor, weil es nochmal eine andere Übersetzung ist. Da steht nämlich nur praktisch dieser Vers, dieser zusammengefasste, dieser kompakte Vers, den ich hier aufgeschrieben habe. Also da heißt es, Bhikkhus, a bhikkhu should so investigate that as he investigates, his consciousness is not distracted and diffused, also diffused, nicht scattered. Hier ist scattered, das ist Bhikkhu Bodhis Übersetzung. Externally and internally is not fixed, also nicht stuck, sondern fixed steht hier. And by not grasping, ein anderes Wort für clinging, grasping, festhalten, nicht loslassen. Anything, he should remain undisturbed, also nicht agitated, sondern disturbed. if his consciousness is not distracted and diffused externally and internally, is not fixed, and if by not grasping anything, he remains undisturbed, then there is no coming into existence of birth, aging and death and suffering in the future. Ein bisschen anders übersetzt. Ich werde es nochmal anders übersetzen. Also diese eigentliche Belehrung des Buddha, das gibt es sehr oft, dass der Buddha öfter das Gleiche gelehrt hat, also in Kondensform. Man kann es am Pali gut erkennen, weil es auch einen Rhythmus hat. Tata, tata, und dann geht es yata, yata und so. Im Pali hat das auch einen guten Rhythmus. Ne? Das waren offensichtlich Rezitationstexte zum Memorieren und zum Kontemplieren. Und was hier interessant ist und auffallend ist, dass der Buddha sagt, Mönche, ich erkläre euch was in Kürze sozusagen und dann werde ich es in Detail erklären. Aber dann steht er auf und geht. Das ist ungewöhnlich, ja. Er erklärt das dann doch nicht, sondern er verschwindet, geht seine Hütte zurück. Und das ist sehr interessant, weil ich habe das letzte Mal über Hermeneutik und Textexegese ein bisschen was gesagt und warum wir die Suttas so und auf diese Weise studieren, als Grundlage nehmen. Und diese Sutta gibt unheimlich viel her an Verständnis. Und ich will das nur andeuten, weil ich habe ein eigenes Ziel damit, also ein bestimmtes Ziel damit. Aber hermeneutisch ist einmal dieses, was in Kürze ist im Vergleich zu in Detail, ist, wie man in diesem Sutta sehen kann, nicht eine komplette Auslegung oder Erklärung, sondern Klassifizierung. Ja? Der Mahakacchana hat nachher 3 Punkte genommen und hat diese 3 Punkte erklärt. Er hat den Schluss hat er gar nicht erklärt. Ne? Er hat gar nicht erklärt, nur diese 3 Punkte hat er klassifiziert, was das ist. Ne? Und dabei ist auffällig zum Beispiel, dass einmal der Buddha, weil er da den Ort verlassen hat, ne, hat er eigentlich das Feld freigegeben, dass seine Schüler das erklären, was er erklären wollte. Das ist as good as he. Also so gut, als wenn er das erklärt hätte. Damit ist schon mal so die buddhistische Transmission von Lehre eigentlich auch vorgegeben. Der Buddha hat immer gesagt, wenn ich oder einer meiner Schüler jemandem was weitergibt und so weiter, dann lebt er da mal weiter. Also hermeneutisch gesehen ist die erste Generation von verwirklichten Arahants, sind auch unsere Lehre, in dem Sinne, dass sie die Lehre des Buddhas ausgedeutet haben. Aber wie sie das gemacht haben, ist interessant, nämlich immer so, dass sie gesagt haben, ihr wart dumm, ihr hättet ihn fragen müssen, weil alles, was wir sagen, kommt von ihm. Und sie haben es in der gleichen Art gemacht, wie der Buddha es gemacht hat, mit der gleichen in same terms, statements and phrases, das ist ganz wichtig. Die haben beim Auslegen nicht was hineingelegt, sondern haben gesagt, so wie ich den Buddha verstehe und wie ich es von ihm gehört habe, bezieht sich das auf das und das auf das und dann war es das und nun geht und prüft das. Ne? Und die haben da nichts reingelegt oder was draus gemacht oder das anders verwendet, sondern die waren da sehr sensibel, das so zu erklären, wie der Buddha das ihnen an anderer Stelle erklärt hat. Ne? Und was auch hermeneutisch interessant ist, ist, dass die Stelle, die ich gerade vorhin erwähnt habe, da kommt plötzlich eine Stelle, da heißt es, also der Mahakacchana erklärt diese Punkte immer so, was ist Consciousness distracted und dann was ist Consciousness not distracted, habt ihr gemerkt, ne? Immer das Pendant von positiv und negativ, wenn man so will, und dann was ist stuck internally, was ist not stuck internally? Deswegen habe ich dieses not hier in Klammern gestellt. Das ist das immer an den beiden Seiten positiv und negativ erklärt. Und dann kommt diese Stelle, wo es plötzlich heißt, so was ist agitation due to non-clinging? Und das macht gar keinen Sinn, weil die ganze Lehre des Buddhas geht darüber, wer nicht anhaftet, ist nicht verstört. Und dann steht da doch tatsächlich, passt auch gar nicht zu dem, was der Buddha gesagt hat, was wird dann Verstörtheit aufgrund von Nicht-Anhaftung genannt? Und dann ist die Erklärung aber überhaupt nicht passend dazu, sondern die geht um Anhaftung, also Agitation because of clinging. Und dann findet man in den Kommentaren von diesen Pali, von den ersten Generationen, die den Pali-Texte erklärt haben, findet man dann so einen Respekt diesem kleinen Überlieferungsfehler gegenüber, dass sie sogar versuchen, es hinzubiegen, so ganz kompliziert, macht nicht so wirklich Sinn, aber daran erkennt man, dass noch, als die Kommentare geschrieben wurden, 1000 Jahre nach dem Buddha, dass man immer noch diese Worte vom Buddha nicht verbogen hat, auch wenn da ein Überlieferungsfehler war. Definitiv ist das ein Überlieferungsfehler, weil es diese Sutta gibt es, diesen Text gibt es in anderen Stellen auch. Und natürlich alle Übersetzer sind sich einig, das muss man als Überlieferungsfehler sehen. Da ist es falsch rezitiert worden. Das hätte Agitation due to clinging heißen müssen, weil nachher kommt ja Non-Agitation due to non-clinging. Wie kann das dann sein, dass Agitation due to clinging? Das ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber an der kann man sehen, wie diese Texte noch 1000 Jahre nach dem Buddha nicht verändert wurden, selbst wenn sie einen offensichtlichen Fehler haben. Und der Kommentar hat sich sehr angestrengt, da irgendwie doch noch was rauszumachen, aber das hat nicht wirklich überzeugend geklappt und das ist in allen Übersetzungen dann auch richtig korrigiert worden. Und man kann das auch durch andere Belegstellen dann nachher auch belegen. Aber das ist sehr interessant. Und dann das Typische, dass ein hoher Arahant dann das erklärte, was der Buddha nicht erklärt hat, aber es erklärt so, wie der Buddha es ihm mal erklärt hat oder wie er es verstanden hat vom Buddha. Und dann wird das überprüft. Er hat gesagt, geh aber zum Buddha zurück. Und das ist auch für uns heute praktisch so die hermeneutische Grundregel. Wenn jemand was erklärt, sollte man zu den Suttas zurückgehen und überprüfen, wie hat der Buddha das gesagt. Ne? Und zwar in welchen Formulierungen und in welchen Terms and Phrases and Statements. Und das ist auch bis heute praktisch unser Maßstab, hermeneutisch gesehen. Also wir verstehen die Sache, indem wir fragen, wo hat denn der Buddha das so oder so gesagt? Ne? Bevor wir das zu schnell beurteilen, lesen wir die Suttas und dann wird das klar. Und der Buddha hat es dann bestätigt und wahrscheinlich hat es auch extra eingeleitet, dass Mahakacchana befragt wurde. Das hat er öfter übrigens gemacht, dass er einfach überraschenderweise die Leute mit einem Statement allein gelassen hat und die Mönche, die wussten überhaupt nicht, besonders die jungen, neuen Mönche, was das jetzt soll, worum geht er jetzt, haben wir es falsch gemacht. Aber er hat dadurch praktisch Schüler zu Lehrern gemacht, ne? Weil die haben so einen Respekt gehabt vom Buddha, dass sie in der Anwesenheit des Buddha nicht gelehrt hätten, nur wenn sie aufgefordert wurden. Ne? Und das zeigt, dass der Buddha bewusst Lehrer nach vorne gestellt hat und das dann bestätigt hat. Hat gesagt, ja, genau so ist es, so hätte ich es auch gesagt. Das kennt man aus den Suttas öfter. Und so theologisch, also was sozusagen den Weg der Befreiung anbelangt, ist das Sutta auch voller tiefer Einblicke in das Zusammenspiel von Samadhi, das erst sozusagen die Geisteseindrücke durch die Wahrnehmung, durch die Sinnesorgane beruhigt werden und dass ein Loslassen stattfindet, bevor man sie anschauen kann. Da will ich aber nicht drauf eingehen, aber das ist praktisch das, was wir in Anapanasati lernen. Dann, was eigentlich Vipassana ist, was nämlich examinieren bedeutet, ne? Das ist das Nicht-Selbst darin sehen, das Loslassen. Und was der Unterschied zwischen Bewusstsein ist und Chitta, also Vijnana und Chitta, ist nämlich in Vijnana, das betrifft nur die Wahrnehmung. Aber es betrifft nicht das, wie unser Geisteszustand ist, unsere Verstörtheit, unsere Angst, hat nichts mit unserem Bewusstsein zu tun, sondern mit dem Zustand unseres Herzens. Und das wird in dem Sutta ziemlich klar, dass dann nämlich plötzlich irgendwann nicht mehr Consciousness, sondern wo es um die Jhana geht. Jhana hat nichts mit Consciousness zu tun, sondern mit dem Herzen, ne? Die Zustände, die man im Herzen erlebt, nicht mehr durch die Wahrnehmung. Dann natürlich, wie Leiden entsteht und wie Leiden sich ändert und so verändert wird, aufgelöst wird, woher das Leiden stammt. Was mich aber interessiert, especially for some of you, ist, der Buddha hat hier ein bisschen offenbart, wie psychologisch Heilung stattfindet. Gestern haben wir gehört von Wolfgang Krohn, dass der Buddha eigentlich ein Physician, also ein Lehrer war, ein Arzt war, ist immer therapeutisch vorgegangen. Und die moderne Psychotherapie schöpft zurzeit ganz, ganz viele Erkenntnisse aus den Suttas, weil der Buddha diese Psychologie, diese tiefen Psychologie, woher kommt Verstörtheit, Depression, Stress, Agitation, ne? Woher kommt das innere Leiden am inneren Menschen? Das wird hier ziemlich gut erklärt. Man muss nur sehr genau hinschauen. Es ist nicht so leicht zu, es ist nicht kein also kein müheloser Erwerb, sondern so, das ist ein, kostet ein bisschen Reflexion und Mühe und Meditation, sich das zu erschließen, auch leider ein bisschen Pali-Kenntnis oft. Aber der Buddha hat eigentlich ziemlich gut aufgezeigt, wie Heilung stattfindet. Und deswegen, das ist mein Ziel, das, darüber möchte ich jetzt lehren, was sozusagen der Weg zur inneren Heilung ist. Und zwar nicht erst im Endziel, wenn es kein Leiden mehr gibt, sondern auf dem Weg dahin. Weil dieses Sutta von Mahakachanas Erklärung behandelt nicht das Ende des Leidens, würde sagen, sondern der Weg dahin, wie auf dem Weg dahin ein Loslassen stattfindet. Das finde ich spannend und darüber möchte ich gerne sprechen. Und dazu möchte ich euch was anderes, was der Buddha gesagt hat, vorlesen, was für den, was vielleicht, wenn man das noch nie gehört hat, ein bisschen schockierend werden kann. Das lese ich aus einem anderen Heft, weil sonst muss ich so viel nachschlagen und abkürzen. Da wird der Buddha zitiert. O Bhikkhus, aus dem Anguttara Nikaya ist das, there are two kinds of illness. What are these two? Physical illness and mental illness. Ne? Also natürlich, wie bei uns auch bis heute. Ne? So mental illness ist natürlich psychische Krankheit. Also, und dann sagt er, there seem to be people who enjoy freedom from physical illness even for a year. So one year or two or three or four or five. Even for 100 years or more. So, es gibt sogar Menschen, die vielleicht ein Leben lang ohne Krankheit leben. Das könnte es geben. Zumindest vielleicht ein Jahr oder zwei oder drei. Ich gehöre nicht dazu. Sie leider nicht. But, O Bhikkhus, rare in this world are those who enjoy freedom from mental illness. Ja, es gibt wenige, die von psychischen Krankheiten frei sind. Und jetzt kommt der Hammer. Even for one moment. Vor einem Moment. Ja, das wäre depressiv, das zu hören, wenn es nicht gleich noch ein bisschen was Positives dazu gibt. Aber das ist des Buddhas Diagnose über unseren menschlichen Zustand. Dass, also verglichen mit körperlichen Krankheiten sind wir alle eigentlich psychisch krank. Wir leiden alle mental. Nur weil wir das kollektiv tun, scheint uns das nicht so aufzufallen. Aber wir leiden alle mental. Ja, wir sind alle psychisch eigentlich nicht ganz gesund. Das ist eigentlich erstmal eine gute Botschaft, weil es gibt eine ganze Menge psychischer Krankheiten. Ich habe beim Studium, ich habe nicht Psychologie studiert, aber ich war so neugierig, dass ich die ganzen Vorlesungen über Tiefenpsychologie und klinische Psychologie besucht habe. Und dann haben wir diese ganzen Psychosen und Neurosen alle im Detail untersucht und Schizophrenien. Und das war ja ein Meer von Krankheitsmöglichkeiten. Und während der Vorlesung sind immer mal Studenten aufgestanden. Ich kann es nicht mehr hören, sie erzählen mein ganzes Leben hier. Die haben sich alle damit identifiziert. Und das sah ein bisschen krank aus, weil man dachte, das sind ja die zukünftigen Psychologen, ne, und Psychotherapeuten. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, habt ihr schon mal psychische Krankheiten im Detail gelesen? Von Wissenschaftlern beschrieben. Das ist wie mit einem Horoskop. Man findet hier und da ständig irgendwelche Erfahrungen und Identifikationsfaktoren und man merkt, ah, so ganz unbekannt ist mir das gar nicht, wenn eine Depression beschrieben wird. So zumindest in Ansätzen kennt die jeder. Und der Buddha hat frank und frei einfach gesagt, ehrlich gesagt, sind wir alle mental krank. Ja? It's rare to find a person who is even for one moment free from mental illness, except those who are free from mental defilements, von Geistesbefleckungen, ne? Von Lobha Dosa Moha, das, was das Herz blockiert. And that is, of course, the Arahant, ne? The Arahant who is totally free, like the Buddha, from disturbing emotions, ist ein modernes Wort, aber von Gier, Hass und Verblendung ist eine ältere Version, aber von dieser Anhaftung, Ablehnung und Verwirrtheit, die tief im Herzen sitzt. Solange wir die noch haben als Wurzeltrieb, wenn man so will, dann ist da
jeden Moment eigentlich eine Form von Verwirrtheit. Also wenn jemand sich psychisch krank fühlt, welcome at home, wir sind alle mehr oder weniger davon betroffen. Und deswegen ist das hochrelevant, was der Buddha beschreibt, wie das sich auflöst, wie psychisch Heilung stattfindet. Gestern hat Wolfgang Krohn auch gesagt, dass er mal die ganzen therapeutischen Angebote abgeklappert hat und er war schockiert, dass die alle, ich will das noch nicht vorwegnehmen, aber er hat gesagt, er hat das bei dem Buddha mehr gefunden, den Weg zur psychischen Heilung. So, bevor ich das mache, möchte ich nochmal, das sind also diese drei Punkte, die Mahakachana erklärt hat, nur dass er nur beim ersten Punkt wirklich Consciousness gesagt hat, also Consciousness is distracted and scattered externally, aber bei der Ausdruck stuck internally, da geht es ja um die Jhanas, also meditative Erfahrung, da geht es um Mind, um Chitta, und auch bei dem nicht verstört werden geht es auch um Chitta, ums Herz, nämlich um Consciousness. Consciousness, der Bewusstsein, ist im buddhistischen Sinne bedingter Zustand. Der ist so bedingt wie, wenn ich durch Kälte, das Gefühl von Kälte habe, friere, das ist bedingt durch die Kälte, mein Bewusstsein über die Kälte und das Unwohlsein ist ein bedingter Zustand, der sich durch eine andere Bedingung wieder verändert. Es geht nicht um das Bewusstsein, das ändert sich ständig. Es geht um das, was im Herzen ist, was sozusagen im Chittang ist. Und im Pali, und du wolltest ja auch gerne mal wissen, was da im Stuck steht, habe ich völlig nachgeschaut und auch für mich, Stuck Eternally. Tata, tata, bika, vi, biku, uparikeya, yata, yata, uparikato, bahida, chasa, vinyanam, avikitang, avisatang. Dann habe ich hier Chittang eingefügt, weil in der Zusammenfassung kommt Chittang nicht vor, aber in der Auslegung dann vom Achatang, Asantitang, Anupadaya, Naparitaseya, Bahida, Bikave, Vinane, und dann ist nochmal die Negierung davon. Ich lese es doch vor. Vinyane, Avikite, Avisate, Sati, das ist überhaupt nicht übersetzt hier. Achatang, Asantite, Anupadaya, Aparitasato, Ayating, Jati, Jara, Marana, Dukkha, Samudaya, Sambhavo, Na, Ho, Ti. Ti, das letzte Ti ist so wie ein Anführungszeichen in Pali, Ende der Rede. Und wenn man das anschaut, ist es noch ein bisschen tiefer als die Übersetzung, obwohl die Übersetzungen sehr, sehr schön sind und gut und passend. Tata, tata heißt eigentlich, so ist es oder für wahr oder truly. Das hat es ist hier übersetzt in dem if a bhikkhu examine in such a way. Ja, so, wenn er so untersucht, ist das wiedergegeben, aber man könnte es auch wiedergeben, so. So ist es oder für wahr, wenn ein Mönch etwas untersucht, nicht nur so untersucht, sondern etwas examiniert, betrachtet. Yata, yata klingt natürlich schön bei der Rezitation, heißt sowas wie as it is oder in such a way. Also wenn jemand etwas so untersucht, auf diese Weise, aber man könnte auch sagen, wenn jemand etwas untersucht, wie es ist, das wäre auch möglich, ja? Wenn jemand wirklich etwas truly so untersucht, wie es wirklich ist, so könnte man das auch verstehen. Ja? Uparikato ist ja untersuchen. Dann während er das tut oder dadurch wird sein Bewusstsein, das habe ich wegen dem Englischen erst in der richtigen englischen Reihenfolge geschrieben, wird er nicht distracted and diffused, also nicht verwirrt. Avikitang, avisatang, externally. Aber in Wirklichkeit, in Pali steht es umgekehrt. Und diese beiden Worte will ich kurz erklären. Achatang, das erste Wort heißt eigentlich, das wollte ich noch gar nicht erklären. Ich wollte das später nicht mehr. Sorry, ein bisschen durcheinander gekommen. Also Avikitang ist, wird er nicht distracted und diffused, kommt von dem gleichen Wort wie Sati. Also Avisatang ist sowas wie das totale Gegenteil von Achtsamkeit. Ja? Ist überhaupt gar keine Achtsamkeit. Ne? Also er wird distracted und diffused, könnte man vielleicht auch so erklären. So, er wird total unachtsam und abgelenkt oder so. Ja? Das ist genau das Gegenteil von Achtsamkeit. Und dann wird sein Herz innerlich oder inwardly, Achatang, und das, dieses innerlich kann aber auch heißen, das wird erklärt im Pali-Wörterbuch, that which is personal or subjective, also subjektiv, ne? Or inside one, also was man subjektiv oder innerlich, ne? Was man subjektiv erlebt. Man wird diese Wahrnehmung subjektiv, wie man die subjektiv erlebt, das heißt, ist innerlich. Ne? Asantitang, dieses Wort für, das hast du gefragt, da wolltest du wissen, stuck inside. Ne? Also das Inside ist das persönliche Subjektive und Asantitang, das ist zwar gut übersetzt mit stuck und fixed, aber das, wenn man genau schaut, ist A ist Negation von Santi. Da steckt Santi drin in der abgewandelten Form. Santi und Shanti heißt Friede, ja, friedvoll. Das ist nur verwandt damit, das heißt nicht friedvoll, sondern ich habe das nachgeschaut, das kommt von Santita, das ist das Partizip 2, also Partizip Perfekt von Santita, in der Negation nicht, also Asantita, Tang. Und heißt sowas, wenn jemand nicht verweilt oder nicht stillgestanden ist oder nicht eingerichtet, sich nicht niedergelassen hat, nicht angekommen ist. Ja? Das ist stuck inside. Ja, ist innerlich nicht angekommen. Ja. Und wo war ich jetzt? Hier, ne? Und durch Anupadaya, also durch Nicht-Anhaften, Upadaya ist Anhaften, wird oder er bleibt verstört, agitiert. Ne? Ich bin zu weit weg von meinem eigenen Papier, Entschuldigung. Ja, während O Mönche sein Bewusstsein nicht abgelenkt und confused ist, sondern innerlich, äußerlich, und da steht das Wort Sati, also das ist ganz interessant, dass wenn er nicht innerlich abgelenkt, äußerlich abgelenkt ist und irritiert, da steht das Wort Sati, ja, als Verstärkung von Avisatte. Also Avisatte ist nicht eben die Negation von zerstreut, sondern Sati hat. Ne? Das ist gar nicht mit übersetzt, weil das im Fluss diese Übersetzung nicht passt. Sati heißt Achtsamkeit. Wenn sozusagen seine Achtsamkeit innerlich, ne, auf seine subjektive Erfahrung nicht verstört ist, sondern wenn er achtsam ist, und das ist die Achtsamkeitspraxis, ist die Grundlage davon, dann ist er eben nicht innerlich nicht angekommen. Das ist ein bisschen viel Negation. Ne? Dann ist er sozusagen nicht fixiert, nicht stuck in Zeit. Dann ist er innerlich angekommen, dann ist er sozusagen settled down in Zeit.
Angekommen will.
Im Herzen. Im Herzen. Bei sich selber, bei Yata Yata, wie die Dinge sind. Ja, bei der ist nicht verwirrt. Und durch Nicht-Anhaften wird er oder bleibt er unirritiert, unverstört. Und dann für so jemanden, der so etwas erlebt, gibt es dann Folgendes nicht mehr. Und das ist jetzt nochmal spannend, das hat der Mahakachana nicht mit erklärt. Das ist ein langes Pali-Wort, ne? So wie bei uns im Deutschen, man kann die Worte durch Compound sehr lange aneinanderfügen. Jati heißt Birth, also Geburt. Jara heißt alt werden. Marana heißt Tod. Dukkha heißt Leiden oder das Unzufriedenstellende. Samudaya heißt Entstehen. Und Sambhavo heißt eigentlich, Sam heißt zusammen, Bhavo heißt Existenz oder Sein. Ne? Deswegen ist hier einmal übersetzt in this existence. Und wenn man das, man könnte das auch anders erklären können, sagen, Geburt, also Störung oder die Unzufriedenheit, die durch Geburt, Altern und Tod entsteht, ja, kommt nicht, die durch Geburt, Alter, Tod bedingte, verursachte Unzufriedenstellung des Lebens stört dieses Dasein nicht. Ja? Kommt nicht zusammen mit dem Sein, Erleben in Erscheinung. Ein bisschen schwierig, das wörtlich zu sagen. Mit anderen Worten, wenn jemand nicht gestört ist von dem, was innerlich passiert, wenn er im Herzen angekommen ist, dann ist zwar da noch Altern und also geburtbedingtes und Alternbedingtes und todbedingtes Leiden, das ist nicht aufgelöst, ja. Aber durch dieses Leiden entsteht nicht im Erleben Leid, sondern dieses Leid entsteht nicht mehr mit dem zusammen, so wie im Text auch, das entsteht nicht mit dem zusammen. Ja? Es gibt zwar Change, also Veränderung, wie im Sutta auch, man erlebt noch die Vergänglichkeit in vollem Ausmaß, man erlebt, dass etwas, was man schön erlebt hat, dann plötzlich negativ wird und so weiter, man erlebt, dass aus dem Geborenwerden ein Altern wird, das ist ein schrecklicher Zustand. Also ich bin gerade in der mittleren Phase, ich kann das zu beiden Seiten nicht nur spüren, sondern erleben. Aber es entsteht im Erleben des Seins, damit entsteht darin nicht mehr Leid. Könnt ihr verstehen? Ja? Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ja. So ist es also nicht damit gemeint, dass jemand nicht mehr in der Zukunft, wie es da steht, das ist völlig angefügt hier mit in the future, das ist völlig dazu gedichtet. Ja. Das steht im Text nicht drin, sondern steht in der, zusammen mit der Existenz, Babus, Sein, mit dem Sein zusammen, kein Ursprung des Leidens, bedingt durch die Vergänglichkeit mehr, erlebt wird. Verstanden? Psychologisch ausgedrückt, man lernt, Heilung ist das Annehmen der Bedingtheit, was man erlebt. Ja. So, man nennt das auch die Dissonanzfähigkeit der Psychologie, dass man eigentlich immer jung bleiben will, aber erlebt, dass man das nicht hat oder dass man irgendwas Schönes erleben will oder sein möchte. Und aber was anderes erlebt, dass man das eine will und das andere erlebt und dass man mit diesem Zustand, dass man den nicht, darunter nicht leidet, dass es anders ist, als ich es haben möchte. Ja? Die Annahme dieser gegensätzlichen Dinge, das eine, was ich will, das andere, was ich erlebe, wenn ich darunter nicht mehr leide, wenn das nebeneinander bestehen kann, ja? Diese Dissonanzfähigkeit ist definitorisch, wenn man so will, für psychische Gesundheit. Psychische Gesundheit wird so definiert, dass jemand mit dem Leiden, an dem Leiden nicht mehr leidet.
Ja, das heißt ja positiv ausdrücken als die Annahme, als die Fähigkeit, sich selbst anzunehmen. Ne? Das ist in der Form,
wie das. Genau, wie eine Selbstannahme. So, das ist eigentlich nur der Merkvers jetzt zu den drei Punkten, die der Mahakachana erklärt hat, bezogen auf das, was er das Thema genannt hat. Im ersten Abschnitt beschreibt er ja das Bewusstsein durch die Wahrnehmung, also durch die Sinnesorgane, durch das, was ich sehe, höre, rieche, schmecke. Ne? Aber da steht nicht, was ich schmecke, sondern was ich geschmeckt habe. Was ich rieche, sondern wie ich es geriecht habe. Es ist immer perfekt. Ne? Steht immer, what one has experienced, ist immer eine Vergangenheit. So, wenn man meditiert und auch wenn man nicht meditiert, lebt man nämlich immer aus dem vergangenen Erlebten. Immer das, was man in der Vergangenheit erlebt hat, was man mal gerochen, geschmeckt, gefühlt, erlebt, gedacht hat. Man lebt nicht im Jetzt, man nimmt die Gegenwart nicht wahr, sondern das, was an Sinneseindrücken da ist, in der Meditation, aber auch 90% des Tages, ist das, was vorher mal passiert ist. Und daran haftet man.
Aber sind das nicht nur die Gefühle? Wahrnehmen tust du ja sehr wohl, dass das Frühling ist. Aber
kannst du das nochmal, könntest du das am besten gut festhalten und dann am Ende beifügen? Weil ich habe nicht so die Begabung leider, dann nochmal zurückzukommen zu meinem Fahren. Ich verliere den immer so schnell, aber ich möchte es nicht abwürgen. Also der erste Punkt ist, was ist distracted or scattered externally or not, ist erklärt als consciousness is not distracted and diffused by not following, also or being tied up by gratification for the sign of form, sound, smell, das ist sense impression, experienced in the past. Und das ist alles memory. Also was wir mal vorher erlebt haben, woran wir uns gefreut haben, was uns gut getan hat, was schön war, das lebt noch mit uns. Ja? Gar nicht zu sprechen von dem, was schrecklich war. Ne? Ne? Da funktioniert es genauso. Aber das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, daran hängen wir und das arbeitet weiter. Das ist sozusagen Gegenstand unserer Sinneswahrnehmung. Unser Bewusstsein ist genährt aus dem, was wir vorher erlebt haben, aus der Erinnerung. Ja? Und wenn man dem nachgeht, so steht es da, und wenn er daran festhält und damit sozusagen da nicht loslassen kann an dieser Wertschätzung dessen, was man war. Ach, wir hatten doch so eine gute Zeit, Mensch, wie kann das denn vorbei sein? Ihr könnt euch das selber ausschmücken, aber ich kann mich sehr damit identifizieren, wie ich viele Jahre meines Lebens damit verbracht habe, dass ich mir vorherige magische Zeiten wieder zurückgewünscht habe. Beispiel, als ich mit 16 Jahren in der WG gelebt hat, in the Magic Hippie Time. Und diese Zeit ist nie wiedergekommen, wo alles so locker war. Also wir hängen fest an dem, was schön war aus der Vergangenheit und meinen, das müsste die Gegenwart werden wieder. Das ist die erste Diagnose. Ja. So, wenn wir das tun, dann sind wir abgelenkt und nicht und unser Geist ist zerstreut. Erst wenn wir daran nicht mehr hängen, nicht mehr dieser Wertschätzung nachgehen. Der Buddha sagt ja, natürlich, wenn Sense Impression nicht Pleasure wäre, dann würde man nicht dran hängen. Da ist nichts verkehrt dran gewesen. Aber das festzuhalten, wird zu einer Kette. Ne? Das, was man hält, wird zur Kette irgendwie. Und dann ist man zerstreut und kann sich nicht entwickeln, kann nicht achtsam werden und auch nicht meditieren. Ist auch unkonzentriert. Im zweiten Abschnitt, wo er erklärt, was ist denn stuck eternally, erklärt er eben nicht Bewusstsein stuck eternally, sondern Chitta, ne, das Herz. Und da könnte man zusammenfassen sagen, da geht es ja um die Jhanas, ne, da geht es gar nicht um Sense Impression, sondern wenn man schon einen Schritt weiter ist, wenn man das losgelassen hat, die Memory of the Past, und daran nicht mehr festhält und den Moment erlebt, dann tritt nämlich Samadhi ein, dass Geistesruhe ist und dass man diese Jhanas entwickelt. In dem Maß, in dem man die Vergangenheit loslassen kann, das Erlebte, Gedachte und so weiter, dann ist man im Moment. Und das Natürliche ist, dass man dann frei von den Hindernissen wird und diese Jhanas entwickelt. Ja. Wenn man dann in diesem Zustand der spirituellen Erfahrung, wenn man dann sozusagen den positiven Erfahrungen wieder nachgeht und nachhängt und sie festhalten will und sie wertschätzt, die ja eigentlich sehr wertvoll sind, ne, selbst dann wird das die Kette der eigenen Hand. Ja. Und da ist wieder die Empfehlung, dass man nicht daran festhalten soll, genauso vorher wie an den Sinneswahrnehmungen. Könnt ihr es verstehen? So selbst positive, geistige, selbst spirituelle Erfahrungen sind nur was Vorbeiziehendes, was Bedingtes. So stuck eternally, nicht im Herzen angekommen, heißt, ich habe nur etwas erlebt, Jhana oder Samadhi oder Meditation erlebt oder Dhamma, aber ich gehe den damit verbundenen Erlebnissen von
Konzentriertheit, von Einsgerichtetheit, von Gleichmut, von weder Schmerz noch Nicht-Schmerz und so weiter, hänge ich auch nach und bin wieder festgehangen und komme nicht weiter. Und dann das Dritte, was für uns am spannendsten ist, da wird erklärt, wie denn diese Verstörtheit, vorher sind nur Ursachen für Verstörtheit in Bezug auf die Entwicklung dahin erklärt, also sozusagen der tägliche Umgang und das, was in Meditation dazu kommt, wie Verstörtheit aufgrund von Anhaftung wirkt und wie das Nicht-Verstörtsein aufgrund von Nicht-Anhaftung wirkt oder erklärt wird. Und da steht sozusagen, not regarding form, feeling, perception, mental events and consciousness as self. Diese fünf, darin hat der Buddha, die werden Khandhas genannt, die ganze menschliche Erfahrung zusammengefasst. Ja? In der Erfahrung von Form. Form ist alles, was durch die Sinne reinkommt. Ein Bild ist eine Form, ein Geräusch, ein Klang ist eine Form, der Körper ist Form. Alles, was erlebt wird, ist in irgendeiner Weise formhaft. Und diese Form, ob es materielle Form ist oder ob es ein Geräusch, bis zu Gedanke, wenn man diese Bereich Form, Gefühl, das Gefühl, das sozusagen die Sensory Impingement, das eingehende Gefühl, das wahrgenommene Gefühl, die Wahrnehmung selber, was das ganze Abgleichen mit Erinnerungen und Vorerfahrungen ist und daraus resultierende Geisteszustand, Mental Event, Emotion, zusammen mit dem Bewusstsein, dass man das Bewusstsein hat man über jeden dieser Schritte. Man hat vom Anfang an, von der ersten Berührung mit einem Objekt, hat man ein Bewusstsein, ein Sehbewusstsein, man hat ein Erinnerungsbewusstsein und so weiter. Darin hat der Buddha die ganze menschliche Erfahrung beschrieben. Und das beschreibt sozusagen all unsere menschliche Erfahrung. Wenn man darin irgendwie ein Selbst sieht oder sich darin oder ein Selbst darin oder darin ein Selbst, diese ganzen Mutationen, die beschrieben sind, possessing of self or self-possessed of that, dann ist man verstört und Chitta, also der Zustand des Herzens, ist verstört. Und dieses Selbst, diese Identifikation als Self, könnte man auch Identification with the Experience nennen. Also vorher habe ich mich nur erinnert, oh, wie war es schön und konnte das nicht loslassen. Ne? Konnte nicht im gegenwärtigen Zustand sein. Aber wenn es noch einen Schritt weiter geht, dann ist das sozusagen, was da passiert ist. Damit habe ich mich identifiziert. Ja? Ob das nun positiv oder negativ war, ob das Schmerz war oder eine freudige Erfahrung. Es geht immer einher mit Selbstsinn. Ich bin mein Leben, ich bin mein Gefühl, ich bin mein Gedanke, ich bin meine Beziehungen, ich bin mein Einkommen genauso wie meine, ich bin, was ich esse, ich bin mein Schmerz, das alles bin ich ja. Ne? Und die Identifikation davon, damit als dass darin irgendwas Bleibendes, ein bleibendes Ich wäre, das hat der Buddha ja als Lüge deklariert, dass das nicht stimmt, dass das eine Täuschung ist. Solange ich mich mit diesen Erfahrungen, gut oder schlecht, angenehm oder unangenehm oder neutral identifiziere, als seien sie mein wahres Ich, ist Leiden da. Das ist die grundsätzliche buddhistische Lehre und hier speziell auf die Erfahrung des Herzens. Also Angst kommt nicht aus diesen Erfahrungen. Angst kommt aus dem Herzen, ist das, was korrespondiert damit. Depression kommt nicht aus den Gedanken. Das kann man zwar ausschalten, indem man Wahrnehmung ausschaltet, weil dann diese Wahrnehmung der Depression ausgeschaltet ist, aber die kommt aus dem Herzen. Ja. Furcht kommt aus dem Herzen, ne? Die ist nicht logisch. Ne? Die wird körperlich erlebt, aber die kommt aus dem Herzen. All diese verstörten Zustände kommen aus dem Herz, aus der Herzensverfassung. Und die nähert sich aus der Identifikation mit Erfahrung. Und wenn diese Identifikation gebrochen ist, wenn man sieht, dass in dem, was ich erlebe, nicht ich bin, dann bricht sich diese Erfahrung sozusagen. Und wenn diese Erfahrung bricht, bricht damit einher Leiden. Ja, dann ist das Leiden in dem Moment
vorbei. Weil Leiden gibt es nämlich nicht. Das ist dieser lange Satz, den ich vorgelesen habe. Und Leiden an sich gibt es nicht. Leiden ist das, was wir erleben. Aber Leiden gibt es nicht. Wer würde denn da leiden? Ja? Wer leidet denn da? Solange es ein Ich gibt, eine Identifikation mit der Erfahrung, leiden wir an der Erfahrung. Aber wenn es kein Ich gibt, sondern wenn es nur Erleben gibt, aber keinen Bleibenden, der für den Rest seines Lebens und vielleicht noch weit darüber hinaus das Opfer dieser Erfahrung ist, sondern wenn ich das interpretiere, dann gibt es eigentlich auch kein Leiden. Und deswegen ist diese Agitation gestört, wenn die Identifikation zerstört ist. Das ist zwar ein hohes Ziel, aber es ist gut, das zu sehen. Psychische Krankheit kommt aus Identifikation und diese Identifikation nähert sich natürlich aus Anhaftung. Deswegen wenn der Buddha in einem Wort zusammengefasst hat, worunter man leidet, dann ist es Tanha Upadana, die Anhaftung an Erfahrung. Das bin doch ich. Ja? Wenn ich das loslassen könnte, dann würde das einhergehende Leid und Misskonzept sich auch auflösen.
Und danke für den Konjunktiv.
Ja, ich habe es ja nicht erreicht. So, und wenn that leads, if agitated, dazu, dass durch die Veränderung dieser Sache, ob gut oder schlecht, indem sie sich verändert, ja, entsteht damit immer wieder eine mentale Verstörtheit, eine Herzensverstörtheit. Ja? Und das geht so weit, dass nicht nur Angst entsteht und Stress und Unruhe und Aufgebrachtheit und Aufgewühltheit, sondern das kann so weit gehen, dass es wie eine Besessenheit ist. Ja? Dass man denkt, man ist besessen von etwas. Aber das kommt nur daher, dass man sich mit dieser Erfahrung identifiziert hat. Wenn man diese Identifikation aber loslassen kann oder könnte, bitte für den Konjunktiv, dann wäre da kein Leiden mehr, dann wäre das aufgelöst.
Aber welches Verändern geht das im einen? Also dann vielleicht die weitere Verwirrtheit geht dann auf die Veränderung der ursprünglichen Form.
Gute Idee. Form, ja, oder wie, kannst du das auch nochmal festhalten? Ja. Aber das ist ein guter Gedanke. Ich bin auch gleich fertig. Okay. Ich will nur. So, das ist das Ziel, die Nicht-Identifikation mit allem Bedingten, Nicht-Identifikation, das Loswerden des Ego, des Ich, ist das Ziel. Ja? Darin wurzelt unser Problem. So, wenn ich jetzt den Buddha ein bisschen als Doktor auslegen darf, dann würde ich sagen, wenn Mental Illness so beschrieben ist, dann ist das Symptom ist die Verstörtheit. Ja? Ich habe hier gut Dr. Gotamas Diagnose nochmal aufgeschrieben. Das ist mein Verständnis, ja, was ich daraus ziehe. Die Diagnose ist, er hat eine dreifache Diagnose. Er hat das Symptom diagnostiziert, die Krankheit und die Ursache, ja, wie ein guter Arzt das machen sollte. Das Symptom, der Patient kommt und ist verstört. Das ist, Agitation ist das, was wir erleben. Das ist nur ein Symptom. Ja. Die eigentliche Krankheit ist diese Selbstidentifikation, dieses illusionäre Denken, was ich da Schlimmes oder Gutes erlebt habe, bin ich. Ja? Und der Grund für diese Krankheit ist Anhaftung, ja, Festhalten. Ganz, ganz tiefe Wurzel, dieses Festhalten. So, man würde nicht zum Arzt gehen, wenn man selber einfach diese Ursache beseitigen könnte. Ich kann zum Beispiel die Ursache meiner Arthrose, die jetzt zu einem neuen Gelenk führt, da, zu einem neuen Hüftgelenk, ich kann die gar nicht alleine erledigen. Ich brauche den Doktor dafür. Ja. Ich komme da gar nicht ran. Ne. Ich kann mich nicht behandeln. So, wie beschreibt also Dr. Gotama jetzt die Heilung? Ja? Wie soll die Therapie voranschreiten? Was verschreibt er? Und das finde ich sehr spannend. Ja? Er sagt nicht, meditiere in erster Linie. So, das ist natürlich ein Ziel. Oder werde frei von dem Selbst. Das geht ja gar nicht. Das ist ein Riesensprung. Sondern es fängt mit sehr praktischen Dingen an. Ja, das steht in diesem Abschnitt drin. Ne? If an untaught disciple, jemand, der unterrichtet ist oder nicht unterrichtet, dann wird aufgeschrieben, was die Bedingungen sind für die Heilung. Die habe ich hier nochmal aufgelistet. Ich habe das genannt, der kurzfristig, unmittelbar, ist unmittelbar, die direkte Behandlung, Proximate Treatment oder Therapy, ist erstmal den Dhamma lernen. Ja? Das hat er als erst aufgeführt. He heard their Dhamma. Und zwar auf the noble ones, das sind die Verwirklichten, und auf the true men, Sapurissa, Pukala. Sapurissa, Pukala sind die Menschen, die heil sind. Der wahre Mensch ist der heile Mensch. Also nicht nur der Dhamma, wie der Buddha ihn lehrt, sondern der Buddha lehrt ja die Realität. Auch die Menschen, die geheilt sind, die müssen ja nicht Buddhisten sein, aber das, was der wahre Mensch ist, was sein sozusagen seine Entdeckung ist, das lernt man. Ja, was ist eigentlich Gesundheit? Was ist die Realität? Den Dhamma lernen. Das nächste ist Respect for the Noble Ones und for the Sapurissa Pugala, also für die wahren Menschen, für die heilen Menschen. Man respektiert die. Der erste Schritt zur Heilung ist also zu lernen, was die gelernt haben, was die entdeckt haben, besonders der Buddha, und ihn zu respektieren. Das ist ja auch der Grund, warum wir so Respekt hier so stark betonen. Aber Respekt bringt einen in die Lage, dass man damit sich identifiziert. Ja? Mit einem Menschen, den ich respektiere, mit dem identifiziere ich mich irgendwann und ich werde wie er. Man kann sogar sagen, wenn du dir einen Lehrer suchst, dann kannst du danach prüfen, ob er dein Lehrer ist, dass du sagst, will ich in 10 Jahren so sein, wie er jetzt ist? Ich kann mich ja weiterentwickeln, aber wäre ich damit einverstanden, wenn ich in 5 oder 10 Jahren oder 2 Jahren so ein Typ wäre wie dieser? Wenn du deine Zustimmung empfindest, dann ist es möglich, dass er dein Lehrer ist, weil du wirst durch Respektieren als Lehrer, du wirst das annehmen und dich in das hinein verwandeln und du wirst darüber hinausgehen. So, Respekt ist ein Mittel, Respekt, ein Mittel der positiven Identifikation mit denen, die einen Schritt weiter sind. Das nächste ist, geschickt zu werden im Dhamma. Und das beinhaltet den ganzen Dhamma. Also geschickt zu werden im Dhamma ist ethisch, bezieht sich auf Ethik, genauso wie auf Samadhi, also Sila Samadhi Panya, diese 3 Säulen des Dhammas, geschickt im Umgang mit ethischen Voraussetzungen und Großzügigkeit und diesen vorbereitenden Dingen und geschickt in Samadhi und Meditation, eben auch in Jhana und geschickt in Weisheit. Ne? Und das nächste ist, not regarding anything as self and total non-identification with anything and anyone. Das ist das Ziel, ja. Das ist das Final Treatment ist eigentlich die Nicht-Identifikation mit allem Erlebten aus der Vergangenheit, Gegenwart und dem Gedachten in der Zukunft. Und das Resultat davon wird sein, dass die zerstörten Herzenszustände, und da könnt ihr die ganze klinische Psychologie reinpacken in diese Definition. Alle mental, agitated mental states sind die ganze Liste von mentalen Geisteszuständen, an denen Menschen leiden, ja, die in Wirklichkeit, also laut dem Buddha, wir alle haben. Ne? All diese mentalen Zustände, die werden nicht mehr entstehen zusammen mit der Veränderung des Erlebten. Ja? Das ist der schnittige Punkt. Agitated mental states do not arise together with the changes and will not remain obsessing or frightening the heart. Ja? Das ist das also Endresultat. Das heißt, die Vergänglichkeit hört nicht auf, dass das Schöne, was ich erlebt habe, irgendwann nicht mehr da ist, dass das Leidvolle irgendwann vergeht oder dass alles, was mir lieb und wertvoll ist, anders wird, das wird so bleiben. Ja? Das wird sich nicht ändern. Dass mein Körper älter wird, dass ich die Schönheit meiner Jugend verliere, wenn ich überhaupt jemals eine hatte, ich weiß es nicht, aber alles, woran ich hänge, das wird sich weiterhin verändern. Das ist unumgänglich. Ja? Das wird irgendwann sterben. Aber ich werde dabei nicht mehr verstört sein. Es werden keine verstörten Zustände eintreten. Das ist Heilung in der Vergänglichkeit. Das ist das Angebot des Buddhas in diesem Sutta.
Ivangvisuttam.
So, jetzt könnt ihr eure Beifüge. Ja. Jetzt könnt ihr nochmal sagen, was ihr sagen wollt.
Ja. Wenn man im Frühling ohne die Tüte Eis wahrnehmen kann, aber das wird schon einen Schritt weiter.
Ne? Sag das nochmal mit dem
Eis. Wenn man im Frühling ohne die Tüte Eis wahrnehmen kann, dann ist man schon einen Schritt weiter.
Aber der Buddha hat ja gesagt, dass die Gratification, also die Wertschätzung des Schönen in dieser Erfahrung, negativ ist. Ne? Das ist ja nicht schlimm. Das Eis im Sommer ist ja nett. Das ist ja nicht schlimm.
Dann hast du nicht verstanden. Der Frühling, so wie er da ist,
ja.
Wie du es gerade beschrieben hast, wenn man ihn so in diese Form nehmen kann, wie du das gerade im Augenblick siehst, und das nicht daran bemisst, ob du jetzt ein Eis hast oder nicht, sondern das, ich habe das gesagt, weil gerade eine Eissäule noch vorbeigefahren ist, sondern du siehst nun den Frühling, du siehst das, was dir gerade in diesem Augenblick also als positiv, also als angenehm vorkommt.
Ja.
Und bemisst es nicht daran, ob du jetzt ein Eis hast oder du keins hast. Ne? Weil das kommt von der Festplatte. Ne? Das kommt aus der Vergangenheit. Ne? Da kommt die Identifikation für das Schöne zum Frühling aus der Vergangenheit, kommt mit dem Eis, was du in der Hand hältst. Ne? Weil das erinnerst du. Ne? Und das holst du dann vor, wenn du an diesen Frühling denkst. Kannst du mir noch folgen?
Ja. Obwohl, ich versuche das noch ein bisschen substanzieller umzusetzen. So, du meinst ja nicht nur ein Eis oder so, ne? Ja, aber ich glaube schon, ja.
Ich finde in der Programmierung heißt es...
Wohlprogrammierungssuche?
Nein, das heißt Case-Based Reasoning, ne?
Case-Based Reasoning.
Genau, das, der Computer lernt durch Fallstudien, die er macht, und das Ergebnis, also weiß, was daraus geworden ist. Ne? Das ist daraus lernt er. Und das ist auch die Art und Weise, wie wir, unser Gehirn auch funktioniert. Ne? Wir haben Dinge in der Vergangenheit oder wir haben Dinge gespeichert. Zum Beispiel, du fängst eine Meditation an und machst also auch ein. Wie soll man sagen, also auch dieses Chanting und verbindest das mit deiner Stimme, wie du sie im Körper hörst. Das heißt also, du hast etwas, verbindest immer zwei Dinge miteinander. Das ist das, was du tust, wo du reingehst, hast du ein bestimmtes Erlebnis aus der Vergangenheit. Und wenn dieses, das ist das, was da drin steht, wenn dieses ausbleibt, dann kriegst du die Krise. Dann fehlt dir etwas. Ne? Dann entsteht diese Differenz, wovon du richtigerweise auch gesprochen hast. Ne? Und wenn man das loslassen kann, dann, wenn man sagen kann, okay, das ist jetzt da, aber ist auch nicht so schlimm. Ne? Wenn man das kann, finde ich, ist man schon einen großen Schritt weiter. Ne?
Ja.
Das war eben dieser Selbstakzeptanz. Ne? Das ist Selbstakzeptanz, in dem die ganzen Unfälligkeiten, die so hochkommen. Ne?
Dankeschön. Michael, weißt du noch was zu fragen oder sagen?
Ja, das hat sich dann in dem letzten Abschnitt von dir dann eigentlich aufgelöst, weil das dann ja genau darauf dann einzahlt, auch das halt dann auch dann, also dass praktisch die Veränderung, die Vergänglichkeit der Dinge, Körper, was auch immer, nach wie vor da ist. Ist ja nicht auch mal das rosa rot und alles, ne, oder ne, sondern die Dinge passieren nach wie vor, aber ich gehe halt nicht an und oder störe mich auch an diese Veränderung, sondern die kann sein, praktisch sein und es ist okay und ich bin trotzdem fein sozusagen.
Ja,
das
genau.
Da hatte ich vor allem nicht durchdrungen sozusagen. Was ich aber spannend fand, auch jetzt, was mir nochmal kam, war deine Aussage, dass wir zum einen 90%, glaube ich, dann auch in der Meditation Dinge aus der Vergangenheit vorholen.
Alles
oder
wieder erleben
oder irgendwie vergleichen oder das. Das ist ja Wahnsinn, ja. Also,
ja, aber damit sind wir in guter Gemeinschaft, weil mit allen Menschen, wahrscheinlich auch den Tieren und Göttern, weil die Psychologen sagen, dass nachweislich Menschen 70% ihrer mentalen Beschäftigung das ganze Leben mit der gleichen Sache ist sogar noch. Das ist noch erschreckender. Ja, das, also anders ausgedrückt, dass man als Kind irgendwas mal gedacht und erlebt hat oder sich beschäftigt hat. Und diese Beschäftigung bleibt ein Leben lang. Man beschäftigt sich mit der gleichen Sache. Und das kann man auch beobachten. Dass zum Beispiel Rainer hat immer ein ähnliches Thema, wenn er sich meldet in der BGH. Ne? Du hast immer ein ähnliches Thema. Ich habe immer ein ähnliches. Also es kommt immer wieder hoch. Wir beschäftigen uns immer wieder mit bestimmten Lebensthemen, die uns ausmachen.
Weil wir einen Impact hatten, dann war das halt noch. Also, ne?
Ich weiß nicht, woher das kommt.
Also, warum dann genau dieses eine dann.
Na, du suchst nach einem System. Ne? Du suchst nach einem System. Mhm. Das ist, ich habe zum Beispiel immer den Begriff Friede verfolgt. Ne? Mhm. Seit meiner bewussten Zeit, also, seitdem ich 18 bin, habe ich immer darüber nachgedacht. Und ich habe das immer aus verschiedenen Schattierungen heraus beobachtet. Ne? Das ist total interessant. Ne?
Oder Christian, der jetzt zum Buddha-Talk immer kommt, ne? Der liebe Christian. Ne?
Christian Rost.
Ja, wenn eine Lücke im Gespräch entsteht, hat Scheiler neulich gesagt, dann redet er immer über eine bestimmte Sache. Dann das nächste Mal wieder über die gleiche Sache. Da merkt man so, kaum in Händen greifen, der beschäftigt sich, wie wir alle, mit einer Sache die meiste Zeit seines Lebens. Ne? Und ich kann das auch bei mir rekonstruieren. Ich kann rekonstruieren, das merkt man auch so an der Musik, die man hört, dass man immer bei der gleichen Musik bleibt. In bestimmte Gefühlslage, bestimmtes Erlebnis bleibt so ein Lebensthema irgendwie. Weil man, ne? Und
weil man dran hängt, also auf positive ja. Oder auch auf negative Weise. Also
ja, nach buddhistischer, nach des Buddhas Einschätzung ist man damit auch schon geboren, mit diesen Tendenzen und mit diesem. Wir haben irgendwie alle was uns, man könnte sagen, unverarbeitet ist oder was uns ein Leben lang irgendwie begleitet, was uns ausmacht sozusagen. Und wie identifizieren auch Menschen damit? Und das ist auch falsch, weil das ist ja nur eine Beschäftigung. Aber wir identifizieren uns mit solchen Erfahrungen. Noch greifbarer ist es, wenn Leute was Traumatisches erlebt haben oder mal sehr erfolgreich waren. Das geht in beide Richtungen. Also wenn jemand mal ein Star war, ne?
Mal so ein Musiker,
genau.
Und danach in so ein Loch fallen.
Der lebt ein Leben lang, also diese alten, vergreisten Filmstars, die dann nochmal so zu einem Talkshow geholt werden, die dann von ihren Erlebnissen damals mit dem und dem Direktor und da leben die noch drin, aber das ist lang vorbei, niemand kennt die mehr, ne? Aber man lebt noch, man identifiziert sich mit den Hochs und mit den Tiefs im Leben für den Rest des Lebens, das wird zum Lebensthema. Ne? Und wenn das schon so für Psychologen leicht erkennbar ist, wie viel mehr noch das, was so subtil an Identifikationen dauernd da ist. Ne?
Ja, und trotzdem sollte man das nicht für schlecht finden. Ne? Eigentlich ist das eine gute Eigenschaft da. Wenn man daran hängt. Ne? Das
daran hängen ist doch eine gute Eigenschaft?
Nein, dann wird es zum Problem. Ne?
Ja, genau.
Ja. Ich lasse jetzt auch mal los. Ne?
Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich bin ja geschieden und ich war mal sehr dumm, habe mich in eine Japanerin verliebt und wir passten gar nicht zusammen. Und aber ich hing so an der Idee, dass das klappen müsste. Ich lebte in Japan und ich konnte Japanisch sprechen nach 4 Jahren und ich wollte das möglich machen, dass wir irgendwie das schaffen. Aber ich habe das nicht geschafft. Das ist richtig in die Brüche gegangen. Aber ich hing so lange an der Idee irgendwie, dass als sie mich sozusagen zur Scheidung drängte nach 10 Jahren weiterer Freundschaft, konnte ich immer noch nicht einsehen, dass wir uns scheiden lassen müssen. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Gibt's, ne? Ja. Man identifiziert sich mit irgendwas, was. Das war nur eine Idee. Ich hatte nie eine Happy Time mit ihr. Ehrlich gesagt, hat es nie gut geklappt, aber diese Idee loszulassen, das war im Ort schwer. Also nicht mehr zu denken, ich bin das, was ich mir mit, wie auch immer. Das loszulassen war so schwierig. Und es ist nur eine banale Sache. Also eine Beziehung ist ja so durchschaubar, aber es gibt so viel subtilere Identifikation. Ne? Ja.
Ich bin dann bei dem Anhaften an schwierigen Erlebnissen, an Traumata oder Ähnlichem, ist dann auch die Empfehlung loslassen. Aber
erst musst du sie erkennen. Das ist der Unterschied. The message of the Buddha is first examine them. Ja? Das ist der Unterschied. Mhm. Ne?
Was meint
nicht verdrängen, denn? Nicht verdrängen, mhm. sondern erstmal hinschauen, was beschäftigt mich denn da? Ja? Das ist ja der erste Schritt. Ne? Ich muss erstmal eine Wertschätzung haben. Das Gratification heißt nicht nur, dass man etwas toll findet, sondern dass man es richtig einschätzt, sozusagen. Auch richtig einschätzt. Und eine negative Erfahrung, die ich verdrängt habe, die wird mich ja immer weiter verfolgen. Ja? Ich muss da hinschauen. Deswegen eine Therapie ist schon notwendig in dem Sinne, dass ich muss da hinschauen, was da passiert, wie ist es mir da gegangen und wie ist das entstanden, wie war das Umfeld und bis in die Kindheit. Das ist nicht verkehrt. Wenn man an was nicht, von was nicht freikommt, muss man hinschauen. Das ist ganz richtig. Deswegen heißt es ja, die Sutta heißt das Untersuchen Sutta, ne? Nicht das Verdrängen Sutta. Und das genaue Hinschauen, was da war, ist notwendig, um zu erkennen, ich hänge da noch dran, ich habe das noch nicht losgelassen. Ne? Und das dann nicht dran zu hängen, das ist die Befreiung. Aber das zu ignorieren nicht. Man muss das schon da hinschauen. Und ich denke ja, so verstehe ich das, dass du eine Sache erst loslassen kannst, wenn du sie durchschaut hast. Ja? Der ganze buddhistische Weg ist zum Durchschauen dieser Dinge. Wenn man nicht durchschaut hat, was da passiert ist.
Dann ist es schwierig loszulassen, aber dann
genau.
fehlt was. Also dann, ne, das ist so
Friede, Freude, Eierkuchen mit bestimmten Leuten, das ist nicht loslassen. Ne? Vergebung kann zum Beispiel nur passieren, wenn man den Schmerz durchschaut hat, wenn man den Schaden erkannt hat. Ja? Jemand kann sich nur entschuldigen oder jemanden entschuldigen, was ja eigentlich ein christliches Vokabular ist, aber loslassen ist nichts anderes, ne, als vergeben, wenn er sich bewusst ist, was da passiert ist, weil er dann erst lässt er es los, sonst macht er einen Deckel drüber. Ne? Also wenn ich wirklich weiß, was mein Vater wirklich mit mir gemacht hat zu einer bestimmten Zeit, wenn mir das bewusst ist, wenn ich mich damit konfrontiert habe und vielleicht auch ihn, wenn es geht, aber meistens geht das nicht, dann kann ich mich entscheiden, das loszulassen. Aber dann habe ich gewürdigt, was da passiert ist und wo die Verantwortung sind und wie die Zusammenhänge sind. Ich bin totaler Verfechter von messerscharfem Hinschauen.
Also hinschauen und benennen.
Total. Ja, sonst wird da immer irgendwie sowas mitschwingen, was man nicht loslassen kann. Das schleppt man so mit sich. Auch ungeklärte Verhältnisse, ne? wenn Beziehungen irgendwie nicht gut sind oder wenn irgendwas nicht in Ordnung war, in jeder Beziehung. Das wird, mit der Zeit wird es immer subtiler und man sagt, vergiss es, ist auch gut, ich will gar nicht dran denken. Dann bleibt das ja trotzdem im Hintergrund irgendwie. Ne? Und Meditation führt dazu, dass das wieder hochkommt. Ne? Das kommt die Dinge aus der Vergangenheit kommen hoch. Ich habe das erschreckend erlebt, ich habe das ja schon mal erzählt, aber als ich sozusagen auf dem Höhepunkt meiner meditativen Erfahrung war, als Mönch an der burmesischen Grenze da, ne, allein im Retreat, da sind diese Erinnerungen hochgekommen, bis in die Kindheit von Sachen, die mich echt belasten. Und das war nicht schön unbedingt, aber das war alles nur Vergangenheit. Ich hatte in den letzten Jahren da nichts Negatives erlebt. Und das kann auch richtig dunkel werden. Ne? Aber man kann das nur loslassen, wenn man es gesehen hat. Wenn man es nicht gesehen hat, und das kommt durch Meditation, kommen Dinge bis. Deswegen führt Meditation dazu, dass man, das haben wir ja nicht erreicht, aber der Buddha und viele seiner Schüler und auch heutige Arahants, dass sie nicht nur dieses Leben erinnern, sondern die Vorleben. Der Buddha hat 91 Entstehen und Vergehen von Universen, also Äonen, zurückerinnern können aus seinem Vorleben, was er da gemacht hat, was er erlebt hat, sogar was er gegessen hat, in welchen Verhältnissen er gelebt hat. Das ist ein Heilungsprozess. Ja, dass, wenn man sehen kann, wer man ist, wenn man sozusagen so eine Art Psychogramm der eigenen Geschichte aufstellt, du hast das jetzt zum Beispiel schon mal gemacht, du hast dir schon mal angeschaut, was die Jahre so waren. Wenn man da wirklich kontempliert, da kommt noch viel mehr mit hoch. Und das ist notwendig, um das loszulassen. Das passiert in Meditation. Ja.
Also für mich war zum Beispiel diesen Prozess auch ganz wichtig, Vergebung. Ne? Mhm. Also Vergebung mir selber, Vergebung den anderen Menschen. Mhm. von denen ich vermeintlich Leid erfahren habe. Und,
ja.
Weil das Vergebung heißt nicht, dass es von heute auf morgen weg ist, aber man kann das praktizieren. Ne? Das ist immer wieder, wenn das hochkommt, also diese Personen, weiß ich selbst ausgeliefert oder keine Ahnung was, ne? Das ist wie auch immer. Ne? Das immer wieder zu praktizieren und immer wieder das aufzubauen, ändert den Weg, ändert die Einstellung. Ja. Ne?
Und wenn man daran heilt, dann heilt das auch die Person, die das betrifft. Also geheilte Menschen heilen, das ist ist unabänderlich. Und kranke Menschen machen krank. Ja. Kranke Menschen, die mit dieser Krankheit weiterleben, die machen ihre Umgebung krank. Gesunde machen ihre Umgebung gesund. Und gerade die Menschen, an denen man gelitten hat, wenn der Heilung in einem passiert, dann heilen die mit. Das ist für die, deswegen kann man sagen, der Buddha ist ein Heiler, weil seine Heilung ist so ansteckend gewesen, dass ganz indien-buddhistisch geworden ist. Das hat eine Mordsbewegung ausgelöst. Bis heute ist die ja. Also die Gesellschaft wird durchdrungen von Buddhismus. Warum? Weil es so heilsam ist, weil es so wahnsinnig positiv ist. Ne?
Gut.
Ja, es tut gut. Ja, geheilte Menschen heilen, kranke Menschen machen krank, das ist so. Und die eigene Heilung heilt sogar den, der die Krankheit verursacht hat oder der damit betroffen war.
Ja, das stimmt.
Ich habe das schon ein bisschen angedeutet, dass mein Vater durch meine Erlebnisse sich sehr verwandelt hat. Also ist von einem ganz negativen zu einem sehr erträglichen, netten Kerl geworden. Ja, der hat oft geweint als älterer Mann, hätte ich nicht gedacht, und hat sich richtig tief entschuldigt und so. Und ich weiß, der wird glücklicher sterben, ich werde glücklich leben, weil da was heile geworden ist. Und das...
Setzt voraus, dass er es annimmt.
Ja.
Dass er im Kontakt, wie du sagst, manchmal geht es, manchmal geht es nicht, wenn er es annehmen kann.
Er hat es nicht sofort. Er hat es stückweise angenommen, stückweise verschränkt, aber irgendwann war der Durchbruch. Und das Gute ist auch,
wenn du weiter angeklopft hast.
Ja, mein Vater ist sehr jähzornig, hat viel geschlagen und viel verletzt und ist eigentlich fürchterlich gewesen. Ja? Ich habe viel Schmerzen von ihm gehabt. Der hat mit einem dünnen Rohrstock dich geschlagen, dass du eine Woche lang nicht sitzen konntest in der Schule. Der super Erinnerung. Ich bin zweimal von zu Hause abgehauen wegen ihm. Aber als ich empfunden habe, als ich Heilung erfahren habe, habe ich stückweise ihn doch brechen können. Und dann ist es spannenderweise so, dass man dann nicht ein Weichei wird, sondern man legt dann auch den Finger darauf. Aber es passiert so, dass es positiv wirkt. Und mein Vater ist richtig zerbrochen. Ich habe irgendwann die richtigen Worte gefunden und der ist richtig zerbrochen und da ist was Neues entstanden. Und dann kam nochmal so ein Rückschlag und er hat plötzlich fürchterlich angefangen zu schreien, wieder mit der Bottle, mit Bier in der Hand und so. Und ich habe ihm gesagt, Vater, du sprichst so nicht mit mir, du sprichst mit mir wie mit einem Freund, sonst gehe ich. Und ich bin gegangen. Ich bin einfach früher gegangen. Er wohnt im Allgäu. Ne? Ich bin dann muss ich leider gehen. Ne? Aber ich war nicht ärgerlich. Ich habe einfach nur gesagt, never again. Du sprichst so nicht mehr mit uns. Ne? Und ich bin gegangen, ohne Tschüss zu sagen, den nächsten Zug genommen und bin nach Hause gefahren. Ne? Völlig umsonst der Besuch. Aber das konnte ich machen ohne Ärger. Und ihr werdet es kaum glauben, aber mein Vater hat den allerersten Brief in seinem Leben per Hand geschrieben. Eine Woche später, hat ein paar Tage gedauert. Die habe ich ihm gezeigt. Ne? Also er hat keine gute Handschrift und auch keine gute Grammatik, weil er einfach nie einen Brief geschrieben hat. Er hat immer alles Mama machen lassen. Aber der hat mir echt geschrieben, mein lieber Sohn, ich weiß gar nicht, wie mir das passieren konnte. Wir haben doch nur einander. Was da wohl in mich gefahren ist, es tut mir so leid. Bitte kannst du mir vergeben. Und das ist ein richtig gestandener, stolzer Mann. Es hört sich jetzt so an, als wenn er schwach ist, aber der ist mit dem willst du dich nicht anlegen. Und der hat geschrieben, also als ging es um sein Leben. Ne? Und ich, Papa, das kriegen wir hin. Ne? Und alles war wieder gut. Aber man kann, wenn man losgelassen hat, kann man auch,
kann man auch Wahrheit sagen. So. Das wirkt heilsam. Aber nicht, wenn man das verdrängt. Aber widmen möchte ich das schon noch. Akasata Chabumata Devanaga Maidika Punyantam Anumoditva Chiram Rakantu Sasanam Hitavata Jam Hihi Sampadam Punyasampadam Sabe deva numodantu sabha sampati siddhya akasata jabumata devanagamaidika punyantam anumoditva chiram rakantu desanam Itavata jamhihi sampatam punya sampadam sabe buddha numodantu sabha sampati siddhya akasata jambumata devanagama idika Punyantam anumoditva chiram rakantu mam param itavata jamhihi sampadam punya sampadam sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya.